Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica.
Hallo, liebe Hörer. Im Zuge der Veröffentlichung von Stefan Manis neuem Buch, ich glaube, oder ersten Buch, weiß ich jetzt gar nicht, werden wir gleich herausfinden, mit dem Titel Der Stier und das Mädchen, ein Island-Thriller, spreche ich heute mit Mimi von, oder auch anders genannt, Krimi-Mimi. Hallo, Mimi.
Hallo, Jürgen.
Hallo. Was ist denn eigentlich Krimi-Mimi?
Was? Naja, frag mal lieber wer. Das bin nämlich ich. Das okay. Ist durchaus eine Person. Ich bin, ich lebe zwei berufliche Leben. In dem einen, das eine dreht sich um Bücher und hauptsächlich um Krimis. Und in dem zweiten bin ich eine ganz klassische BWLerin und arbeite als kaufmännische Leiterin bei der Bode Chemie. Wir stellen Desinfektionsprodukte her, die ihr wahrscheinlich in jedem Krankenhaus und so schon mal gesehen habt. Sterilium und sowas. Also ich mache was ganz Handfestes für die Gesundheit und Reinheit weiter der Menschen, und in meinem Zweitberufsleben bringe ich dann die düsteren Seiten unters Volk, und das mache ich mit einer eigenen Radiosendung im HR2 Kultur, die heißt Krimi mit Mimi, und ich moderiere eben Autoren, und da hatte ich dann diesen Herbst, diesen November auch die Freude, den Stefan Mani zweimal zu moderieren in Berlin.
Was heißt moderieren?
Er hat übrigens 19 Bücher. Moderieren. Er hat übrigens 19 Bücher veröffentlicht bisher. Also es ist nicht so richtig sein erstes.
Aber gleich noch mehr Zeit. Ist es nicht das erste in Deutschland dann? Also das Übersetzte?
Nee, es ist tatsächlich das zweite. Aha. Er hat schon mal The Ship übersetzt. Das war, glaube ich, 2010 oder so, war das schon mal bei Ullstein erschienen. Und das wurde damals, glaube ich, auch in 8 Sprachen übersetzt, aber danach haben wir erstmal nichts mehr von ihm gehört.
Aha, okay, gut. Und moderieren heißt, war er in der Sendung oder hast du ihn irgendwo angesagt etc. und interviewt?
Wir hatten zwei super Abende in Berlin, also er war physisch ein paar Tage in Deutschland. Und wir waren zum einen in der nordischen Botschaft, da hat der isländische Botschafter eingeladen, waren ungefähr 70, 80 Leute da, und wir haben gut anderthalb Stunden, habe ich ihn interviewt auf Englisch, habe dann auf Deutsch übersetzt für das Publikum, was das dann gesagt hat. Und wir haben zwei Lesestellen auf Deutsch vorgelesen. Das hat der Volker Bär gemacht. Der ist Radiosprecher und Synchronsprecher, nicht Synchron, aber Radiosprecher und auch sonstiger Sprecher in Leipzig. Der hat auch dafür rangeholt. Das war ein total interessanter Abend. Und am zweiten Abend waren wir dann ebenfalls in Berlin in einem Burgerladen aus der Kette Tommy's Burger Joint, wo ich auch erst gar nicht begriffen habe, warum wir dann eine Lesung im Burgerladen machen, aber es ist eine isländische Burgerkette. Der Tommy ist also Isländer, und diese Kette hat es schon, ich glaube, 4-mal nach Berlin geschafft, und in einer dieser Outlets im Kudamm haben wir dann den zweiten Abend eine kleine Lesung gemacht. Da waren dann hauptsächlich Isländer mit am Tisch. Das war halt ein relativ kleiner Burgerladen, und das war ja ganz anders. Also da habe ich tatsächlich eher ein Gespräch moderiert, und da hat dann der Stefan auch mehr auf Isländisch gelesen und der Volker noch ein bisschen auf Deutsch, sodass man auch die gleiche Stelle auf Isländisch und Deutsch mitverfolgen konnte, wie die Sprachmelodie. So, und das waren beide Abende, hatten einen ganz unterschiedlichen Charakter, und beide waren echt schön.
Das glaube ich, ja. Und wie kommt man dazu, sowas?
Zu moderieren?
Ja, und vor allem dann auch zu Stefan Mani. Ist das, ergab sich das durch die Moderationstätigkeit vom Radiosender oder?
Ja.
Ja, okay.
Also ich habe dieses Jahr den Arne Dahl moderiert beim Krimi-Festival Lüneburg. Ich habe Jenny Röckneby und Camilla Grebe beim Krimi-Festival Braunschweig moderiert. Ich habe Sebastian Fitzek auf der Buchmesse moderiert. Ich habe die Krimi-Nacht während der Buchmesse moderiert mit 8 Autoren. Ich habe Andreas Föhr moderiert. Ich habe die Premiere von Angelique Mund. Also ich moderiere relativ viele Lesungen und so kam eben einfach der Verlag da drauf auf mich, weil er ist, ich habe gar nicht gefragt, warum. Ja, aber ich denke, die haben mich einfach angeschrieben oder angerufen, weil ich Krimis moderiere, Krimi-Autoren moderiere und sie nun mal einen isländischen Autor neu in Deutschland positionieren wollen, Berlin nicht weit weg ist von Hamburg. Und ich habe diesen Herbst sowohl deutschsprachig als auch englischsprachig moderiert und da dachten sie sich, das wird die Mimi auch können, da fragen sie mal.
Das verstehe ich dann quasi richtig, du hast eine Radiosendung, die sich um Krimis kümmert und diese vorstellt.
Genau, ich mache das im Gespräch mit dem Alf Menzer, der ist der Chef der Literatur vom Hessischen Rundfunk in der Kulturwelle und wir treffen uns, wann immer wir das schaffen, zu einer Sendung, besprechen vorher die Bücher, sprechen uns sonst überhaupt nicht ab. Also wer als erstes was gelesen hat, wo er sagt, das muss ich vorstellen, aber es muss dann der jeweils andere lesen und dann treffen wir uns im Studio und besprechen dann die Bücher, meistens sind 6 Stück, also 3 besprechen wir richtig und 3 nochmal schnell als Kurztipp hinterhergeschoben. Und wir sehen dann auch wirklich erst im Studio, ne, wenn ich dann ganz begeistert bin und sage, so, das, der Tipp des Herbstes. Und Alf, und ich sehe schon an Alfs Gesicht, ihm fällt alles aus dem Gesicht, ein gelangweiltes Mundwinkel runterziehen. Ich sage, okay, ich habe es gar nicht erwischt, warum denn nicht? Also wirklich ein ganz, ganz normales Gespräch, ganz radio-untypisch. Ne? Es gibt kein Skript, man hat länger als 90 Sekunden und das machen wir jetzt seit 5 Jahren. Und daraus hat sich eben auch ergeben, dass ich inzwischen auch live Lesungen moderiere und das auch in München, in Frankfurt, in Berlin, in Leipzig, in Hamburg, wann immer es mir in meinen Kalender passt.
Das ist spannend, ja. Also vor allem, dass es wirklich untypisch ist, dass die einen machen lassen im Radio und man nicht...
Ja, das ist das Gute. Ich meine, Alf ist der Chef von dem Literaturbetrieb. Ne? Der sagt halt, es ist meine Welle, es ist mein Sender sozusagen. Und das ist auch ein bisschen die Freiheit, glaube ich, was man im Kulturradio hat. Das ist ja anders als jetzt im Popradio, wo du dich durch Werbung finanzierst und wo jeden Tag deine Hörerfrequenzen gemessen werden. Wir kriegen, ich finde, leider sehr wenig Feedback. Also die HR2-Kulturhörer melden sich eher mal, wenn zu viel Anglizismen in unseren Besprechungen sind und sie die deutsche Sprache in Gefahr sehen oder wenn wir Käse wie Käse ausgesprochen haben und das nicht deutsch genug ist. Also das sind schon sehr, sehr anspruchsvolle Hörer, aber sie melden sich inhaltlich jetzt zu einer Debatte über Krimis. Von daher ist das irgendwie auch ganz interessant. Wir machen so vor uns hin, wir finden es großartig, wir kriegen auch hier und da gutes Feedback, aber im Kulturradio ist es einfach nicht so streng für jede Sendung. Da kann man auch einfach tatsächlich Inhalte geben. Und wir haben da eben auch so einen Abendblock, 22 Uhr bis 22.30 Uhr in der Spätlese. Da ist sowieso immer ein Thema für eine halbe Stunde. Da sind wir dann, finde ich, schon ganz abwechslungsreich, wenn wir in der halben Stunde 6 Krimis vorstellen.
Ah ja, doch, das ist klingt spannend und nicht nur anspruchsvoll, sondern es ist auch eine ganz schöne Masse eigentlich, wenn man dann sich darüber auslassen kann.
Ja, ich denke jedes Mal vorher, jetzt bloß nicht die ganzen Morde durcheinander bringen.
Wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwo auftreten musst, sage ich jetzt mal, also nicht in der Radiosendung, sondern wirklich vor Ort mit und einen Autor interviewst oder moderierst etc., aber dem sein neuestes Buch vielleicht nicht gefallen hat?
Das ist für mich gar nicht so ein Problem. Ich finde es viel, also ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn der Autor keinen Bock aufs Gespräch hat. Also wenn der Autor eigentlich lieber bei sich im Kämmerchen sitzen möchte und schreiben und er will gar nicht erzählen, warum er schreibt und was er schreibt, das fände ich, glaube ich, mühsam. Und das ist auch tatsächlich die einzige Frage, die ich dem Verlag immer stelle, wenn ich angefragt werde für eine Moderation. Ich frage immer, hat der Autor da Bock drauf? Okay. Und wenn die Pressereferenten dann sagen, ja, ich kenne ihn oder dies oder das oder tralala, dann sage ich, klar mache ich. Und Meistens, ich sage ja auch zu, meistens erst bevor ich überhaupt das Buch kenne und manchmal, wie in diesem Fall, auch gar nicht den Autor kenne. Und ich finde aber, man kann sich ja jedem Buch nähern mit Neugierde. Und auch wenn es ihr persönlich nicht gefällt, dann hat es ja, es hat ja, jedes Buch findet ja einen Leser. Und ich finde, es geht genau darum, dass man immer das Buch und den Autor so präsentiert, dass die Leser, die ihn interessant finden, auf ihn aufmerksam werden. Und das ist, finde ich, in so einem Moderationsabend mein Job, und Lust auf das Buch zu machen. Und es gibt immer, und ich finde, das geschieht dadurch, dass man die Aspekte herausarbeitet, die dieses Buch bedient. Und dann kann das Publikum selber entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht.
Mhm. Ja, stimmt, ja, ganz genau. Vor allem ist es immer Geschmackssache, das habe ich auch schon oft gemerkt. Also
ja.
Das ist unglaublich, ja. Ich finde es dann auch immer spannend, wenn ich irgendwelche Rezensionen schreibe und wundere mich dann, dass Leute auf Basis meiner Meinung dann sich das vielleicht sogar zulegen. Und ich ist eigentlich schon immer mutig, weil muss ja nicht passen. Kann passen, muss aber nicht.
Ja, aber deshalb, das funktioniert ja eben auch nur so, indem man Leute beobachtet, was die für Tipps geben.
Genau,
das ist ja nichts anderes als der Lieblingsbuchhändler oder der Lieblingsblogger oder wer auch immer als Tippgeber fungiert, der Lieblingsonkel, der viel liest oder was auch immer. Aber wenn man sagt, ah ja, dessen Geschmack gefällt mir meistens, dann lässt man sich auch auf was ein, was man vorher noch nicht kannte.
Richtig,
und so funktioniert das ja im gesamten Empfehlungswesen,
genau.
Hast gesagt.
Aha. Wie ist es denn jetzt mit Der Stier und das Mädchen? Hat dir das Buch gefallen?
Ja und nein. Also ich fand es beim Lesen echt hart. Mir persönlich ist es zu brutal. Das ist nicht ganz richtig. Mir ist es zu blutig brutal tatsächlich. Also ich persönlich mag lieber psychologische Brutalität, hätte ich fast gesagt, bei der man jetzt nicht permanent sich alles im Blut wälzt und das dann auch im Letzten beschrieben wird. Ich mag das lieber, wenn der Autor das meiner Fantasie überlässt, wie das da genau aussieht an dem Tatort. Und Stefan Mani ist da schon immer auf die 12. Ne? Also das ist ein kurzer Roman, 240 Seiten, und davon würde ich mal sagen, gehen 230 voll drauf. Und das ist für mich ist das einfach, ja, als Buch ist das interessant. Ob es in meine persönlichen Highlights des Jahres fällt, vielleicht nicht ganz. Aha. Aber es hat was. Es hat was durch diese Gnadenlosigkeit, mit der er seine Personen beschreibt, und diese Trostlosigkeit, die ich da drin zumindest stark sehe. Und ich habe schon auch eine starke Liebe zum Noir, wo eben insgesamt so ausweglose Situationen beschrieben werden. Und das ja hat aus meiner Sicht schon Elemente von einem Noir, weil die Figuren da drin einfach so vom Leben irgendwie verloren und gestraft und kriegen auch nicht richtig ein Bein am Boden. Und das zieht sich durch, ne? Also ich denke, ich habe so oft gedacht, oh Mann, wie hält man das aus, so beschränktes Personal praktisch agieren zu, und die lernen nichts dazu. Also das fand ich quälerisch, das zu lesen, aber zum anderen finde ich auch genau das eine Qualität, wenn man das dann so konsequent durchzieht und eben nicht, naja, auf den Leser quasi Rücksicht nimmt und sagt, naja, ein bisschen was Nettes gebe ich dir mal an die Hand, dann ist nicht ganz so schlimm. Also das fand ich dann auch wieder gut.
Das stimmt, ja, richtig, ja. Also ich hatte am Anfang, als ich dann das erste Kapitel gelesen habe, dachte ich zuerst, das ist wieder so ein klassisches Buch. Zwei junge Damen fahren irgendwo hin und dann liest man 200 Seiten lang irgendwelche Foltergeschichten durch, weil es wirklich so anfing, als die zu dem Bauernhof gefahren sind. Und dann plötzlich schwenkte Stefan Mani ja von einer Perspektive und auch von einer Zeit in die andere hin und her. Und dadurch ist es mir erstmal recht schwer gefallen, dem Buch zu folgen. Und war dann aber gleichzeitig, also irgendwann ist man dann drin, wenn man längere, also man darf, glaube ich, bei dem nicht kurz lesen. Also man muss dann sich wirklich hinsetzen und mal ein bisschen länger lesen, damit man diesen Fluss eben mitbekommt. Und als er dann am Schluss diesen Schwenk macht, über den ich jetzt natürlich nicht reden möchte, da hat er mich doch ziemlich überrascht. Und das hat mich auch gefreut, weil es ja heutzutage nicht mehr so oft vorkommt, dass einer den Leser überrascht, wenn man sowieso andauernd Bücher liest. Und dadurch ist es wieder ein bisschen in meiner Meinung gestiegen, das Buch.
Ich fand es halt total interessant. Also ich habe 2 Tage überlegt, als der Verlag mich gefragt hat, und habe geguckt, was finde ich über den Autor im Netz, was finde ich über sein Werk im Netz, und das war total wenig. Mhm. Und was ich aber gefunden habe, ist, dass der 3-mal den Irischen Krimi-Preis gewonnen hat. Und das ist vor ihm noch keiner, noch niemand. Also der war der Erste, der das insgesamt 3-mal geschafft hat. Mhm. Und seine Bücher sind in Island total, manche von denen verfilmt. Der ist da wirklich bekannt und beliebt. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich schade, dass so jemand, der in Island so populär ist, in Deutschland noch keine Leserschaft hat. Ja. Und von daher dachte ich, es muss ja was dran sein an den Büchern. Weil so anders können Isländer jetzt auch nicht ticken als alle anderen Skandinavier, dachte ich. Ich finde ihn dann jetzt in dem Buch schon anders, aber ich glaube, er schreibt auch sehr unterschiedliche Bücher. Mhm. Und das ist auch interessant. Zu dem hier, der Stier und das Mädchen, da hat er dann auch bei den Abenden erzählt, dass dieses Buch genauso begonnen hat. Es hat begonnen hatte so ein Bild vor Augen, wie eben 2 Touristinnen in Island umherfahren und einen Hof sehen, da anhalten, klopfen, und als sie die Türen aufmachen, sich dann dieses Schlachtfeld, dieses Massaker eigentlich zeigt. Und das Bild, das hatte er vor Augen, und dann hat er lange überlegt, was ist die Geschichte, die zu diesem Bild geführt hat. Mhm. Und die erzählt er dann ja danach auch. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass ja die Kapitelstruktur das abbildet. Das erste Kapitel ist eben das, wie die 2 Touristinnen auf den Hof kommen und Schlimmes entdecken. Ja. Und danach beginnt das 2. Kapitel, und das 2. Kapitel ist dann bis zum Ende. Also eigentlich ist das ganze Buch ein einziges Kapitel, weil nämlich das ganze Buch die Geschichte ist, wie es zu diesem negativen Höhepunkt, hätte ich mal was gesagt, gekommen ist. Ja. Und das fand ich daran auch interessant, dass das... ja, das ist genau die Entstehung und praktisch abgebildet in seinem Kopf, so wie es dann auch strukturiert ist. Mhm. Und das ganze 2. Kapitel ist dann ja praktisch ganz oft unterteilt durch ein Tick-Tack.
Genau, ja. Ja.
Und dieses Tick-Tack steht eben dafür, dass er jetzt wieder in der Zeit zurückspringt. Mhm. Und so verbindet er praktisch die Ursprünge, was auf diesem Hof passiert ist, wo eben die Hanna groß geworden ist mit ihrem kleinen Bruder Oskar. Die Hanna ist dann irgendwann nach Reykjavik gegangen, und dann ist die 2. Zeitebene das Jetzt, wo die Hanna dann mit einem Kriminellen zusammen ist und mit dem sie verlobt ist und aber parallel noch ein Liebesverhältnis hat mit Ricky, und Ricky arbeitet für diesen Verlobten, für den Anton. Mhm. Das ist also auch ziemlich fieses Dreiecksverhältnis. Und man weiß dann einfach sehr schnell, die Hanna hat es nicht gut getroffen. Ne? Die ist aus irgendwelchen Gründen von dem Hof weg, wo es wirklich sehr triest ist und sehr abgelegen und offensichtlich nicht besonders liebevoll. Und wie Stefan Mani das ausgedrückt hat, die Hanna ist von einem katastrophalen Umfeld ins nächste gekommen. Und genau so ist das. Ne? Also so wie es ihr jetzt geht, mit dem Anton zusammen, der sie verprügelt, der sie behandelt, als wäre sie sein Eigentum. Ab und zu flüchtet sie sich in Drogen. Dann hat sie die Hoffnung, mit ihrem Geliebten zu entfliehen. Aber man ahnt auch sehr schnell, dass der Geliebte zwar mit ihr entfliehen möchte, aber die haben beide unterschiedliche Motivationen. So richtig die romantische Liebe ist es auch nicht. Und eigentlich, also die Hanna tut einem ja einfach nur permanent leid, mir zumindest. Und auf der anderen Seite würde ich sie gerne schütteln und sagen, mein Gott, Kind, guck halt hin und geh da weg.
Ja, ja.
Und der Stefan Mani sagt, die Hanna ist aber die Figur, die ihm am allerliebsten ist in dem Buch. Also die ist ihm sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe ihn dann angeguckt und gesagt, und wieso tust du ihr das dann alles an? Wie kannst du ihr das antun, wenn du sie doch so gern hast? Und dann wurde er aber eben wieder ganz professioneller Autor und sagt, naja, da muss sie durch, sonst wäre ja die Geschichte nicht so dramatisch, wie sie ist.
Genau, ja.
Gut. Kann man das sehen, ja.
Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr düster, das stimmt schon, ja. Und da gebe ich dir recht, man fragt sich schon manchmal, warum sie so agiert, wie sie agiert, ja.
Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch, das fand ich ganz interessant, an dem 2. Abend in dem Burger-Umfeld. Mhm. Da waren etliche junge Leute, Studenten, also es waren isländische junge Leute, die in Berlin studieren. Und für die ist das dann ein völlig normales Romanumfeld gewesen, was es für mich eben nicht ist. Mir musste man durchaus nochmal erklären, Island ist eine Insel, mhm. was ich natürlich wusste. In der Mitte der Insel sind die ganzen Vulkane und eigentlich leben alle an der Küste. Mhm. Also einmal ganz rundum, da findet das ganze Leben statt. Praktisch im Inland nur die Touristen, überspitzt gesagt. Und trotzdem an der Küste gibt es dann eigentlich nur wenige Orte mit wirklich einer höheren Einwohnerdichte, und die meisten Orte sind einfach dünn besiedelt. Mhm. Und so ein Hof, wie der eben hier den Hauptort stattfindet, spielt, der ist da total üblich. Ne? So ein verlassener Hof, der irgendwie in der Landwirtschaft tätig ist und sich eigentlich kaum noch über Wasser halten kann und wo auch niemand hinguckt, was da passiert.
Ja.
Das ist eben offensichtlich in Island eine normale Situation, ein normaler Landstrich. Das ist jetzt in Deutschland, was so dicht besiedelt ist, einfach ganz, ganz anders. Und dass du dann diese isländischen Studenten, die irgendwie, als der Roman losgeht, alle sagen, oh ja, klar, so ein typischer Hof halt. Ne? Und ich so, okay. Das also irgendwie, für mich ist da jeder so ein Hof eigentlich eine perfekte Kulisse für ein Kriminaldrama, weil die eben alle so, das ist eigentlich die klassische Agatha Christie-Szenerie, ne? So mhm. Locked Room, du bist irgendwo und da kommt niemand rein, niemand raus, weil da sowieso überhaupt niemand vorbeikommt, und das Drama muss in diesen vier Wänden irgendwie stattfinden, und man ahnt, sie werden sich irgendwie untereinander zerfleischt.
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist natürlich einfach auch eine düstere Atmosphäre. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie kommt er dann, wieso er über so wahnsinnig brutale Sachen schreibt, wie das denn, wodurch er da in Island inspiriert wird. Und dann hat er erzählt, dass Island ein unheimlich friedliebendes Volk ist.
Mhm.
Und dass dieses Jahr, ich meine, er hat gesagt, dieses Jahr sind 2 Morde geschehen, einer oder 2. Und letztes Jahr genauso viele und alle durch Ausländer.
Okay.
Und ich dachte, wow, also ein Volk mit unheimlich wenig Kriminalität. Aha. Und dann sage ich, ach, und dann musst du hier so dramatische Gegenpunkte setzen, oder wie? Also fand ich total interessant dann im Gespräch.
Aha. Ja, das glaube ich, ja.
Und dann vor allen Dingen die Dichte an isländischen Krimi-Autoren ist natürlich völlig unangemessen. Verglichen mit der Realität, was da in Island passiert, aber das ist ja in Schweden nicht anders.
Ja, ja. Da gibt es schon sehr viele.
Da denkt man ja auch nach der Lektüre, dass Schweden voller Serienmörder steckt, was ja auch nicht wirklich der Fall ist, weil Schweden noch nicht einen einzigen Serienmörder hatte.
Mhm. Ja, ist schon interessant. Ja. Man hat da echt das Gefühl, da ist Brutalität ohne Ende, aber es ist halt nur die Idee eines Autoren und dann eben mehrere Autoren, ja.
Ja, und die sich auch wünschen, dass eben die Kriminalität und die Brutalität tatsächlich in der Fiktion bleibt und nicht in der Wirklichkeit so ankommt.
Genau, ja.
Das ist ja auch immer so. Die Krimi-Autoren, nach meiner Erfahrung, sind ja die liebsten überhaupt.
Das stimmt, ja.
Die schreiben halt ihre Ängste auf.
Ne? Mhm, genau. Wie ist denn Stefan Mani so als Mensch? Klingt schon jetzt alles sehr positiv, habe ich das Gefühl. Aber so dein Eindruck?
Ja, ich fand ihn unglaublich sympathisch. Also ich hoffe, ich wollte schon seit ein paar Jahren immer mal nach Island Urlaub machen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe ihm gesagt, wenn ich mal rüberfahre, würde ich mich freuen, wenn ich ihn in der Kneipe treffe. Das ist, der scheint mir einfach ein netter Kerl zu sein. Wir haben einen E-Mail-Kontakt vorher gehabt, einmal hin und her geschrieben, bevor ich ihn dann in echt getroffen habe. Und da hat er mir geschrieben, bekommen, aber seine 2 Töchter oder seine 2 Kinder zu Besuch, dann sei er natürlich nicht ganz allein. Er würde grundsätzlich aber mehr denken, als er sah.
Mhm.
Und da dachte ich, ja, so gehört sich das irgendwie von Skandinavier. Und so war das dann auch. Je länger wir dann über das Buch gesprochen haben an den Abenden, desto klarer wurde mir das ganz bewusst gewählt, und alles hat da drin eine Rolle.
Mhm.
Also auch, dass die Hannah eben hier und da mal ein Gedicht schreibt. Das ist für ihn, das hat er ganz bewusst gewählt, um dieser Hanna eben auch diese noch einen Aspekt zu geben. Sie ist nicht einfach nur das Opfer, sondern ja, sie schreibt hier und da ein Gedicht. Sie hat ein Tagebuch geschrieben. Für dieses Tagebuch hat sie sich eine besondere Sprache ausgedacht, eine kodierte Sprache, falls es denn in falsche Hände ja, mit sehr poetischen Bezeichnungen, ja, wo sie ihre Mutter dann den Regenbogen nennt und ihren Vater den Delfin und der Hof ist das Meer und sie selber ist ein fliegender Fisch und sie selber fliegt ja eben auch von dem Meer weg nach Reykjavik, von Ostisland einmal quer rüber. Mhm. Und ja, und diese Ebene, die war ihm auch ganz wichtig und er selber schreibt hier und da auch mal ein Gedicht. Also das fand ich alles schon sehr, ich mag das, wenn wirklich klar ist, dass Autoren sich das von der Seele schreiben und da ganz viel von ihnen einfließt. Und er sagte auch, während dieser 9 Monate, die er das geschrieben hat, ist er wie in so einem Tunnel. Mhm. Da steigert, er lebt er völlig in dieser Geschichte. Und als er das so geschrieben hat, hat er mir fast leid getan, weil ich dachte, wie kann man in so einer Hölle von Gewalt und Brutalität und Ausweglosigkeit 9 Monate lang überleben. Ich würde ja depressiv werden. Und ja, und er hat dann einfach erzählt, dass Musik für ihn ganz wichtig ist. Er hört also jeden Tag stundenlang Musik auf, was auch wieder für ihn als Ventil gilt und auch um in Stimmung zu kommen und auch wieder aus der Stimmung wieder ein bisschen abzuflauen. Und ja, er hat jetzt angefangen, E-Gitarre zu spielen und eine Band zu gründen. Und dann habe ich ihn dann in der isländischen Botschaft gefragt, ob er dann das nächste Mal mit Gitarre und mit Band kommt und uns vielleicht auch ein Konzert gibt. Und da wurde er dann fast schüchtern, so nach dem Motto, oh nein, das mache ich doch nur für mich. Und das fand ich alles schon, ich fand den unglaublich sympathisch.
Mhm. Ja, schön, ja.
Und er hat mir Lagritze mitgebracht, dass sich auch schwer in mein Herz eingenistet hat. Ich habe nämlich in seinem Buch ist ein Satz, wo der Sommer nach Lagritz und Teer riecht. Und da habe ich ihn dann am Abend vorher noch angeschrieben und gesagt, sag mal, Stefan, es kann doch eigentlich nur nach Lagritz riechen, wenn es eine Lagritzfabrik gibt. Und wenn es in Island Lakritzfabriken gibt, dann hast du dir das bestimmt nicht ausgedacht. Und ich liebe Lakritz. Kannst du mir eine Tüte isländisches Lakritz mitbringen? Und dann ist er tatsächlich, als wir uns dann in der Botschaft gesehen haben, war sein erster Satz, möchtest du das Lakritz gleich oder später? Und ich dachte, ah, wunderbar, super. Den hab ich gern. Und das war auch köstlich. Das Lakritz ist, ich teile mir das sehr ein. Und ein bisschen was habe ich auch übrig. Die hat er dann tatsächlich am Flughafen gekauft. Also ein total netter Kerl.
Okay, super, ja, klasse. So, liebe Mimi, jetzt haben wir, glaube ich, 30 Minuten schon voll.
So schnell?
Ja, das ist Wahnsinn, das habe ich mir auch gedacht. Und leider ist natürlich Skype immer so mit, es hat so ganz dünne Aufsätze jetzt gehabt, wieder ein paar Mal, aber die waren jetzt nicht so, dass man es irgendwie großartig gemerkt hätte. Das ist der Vorteil dabei. Okay. Man merkt aber sehr deutlich, dass ich hier einen Profi in der Leitung habe. Also diese Radiomoderation, die liegt dir anscheinend total im Blut, habe ich das Gefühl. Und
macht mir auf jeden Fall riesig Spaß.
Glaube ich, weil man hört die Leidenschaft, wie du da über den Stefan Mani und vor allem auch noch über das Buch redest, wie präsent das alles noch ist. Und finde es ganz, weil du machst es ja nebenbei. Also das ist ja dann dein zweiter Beruf, aber eben auch ein Beruf. Vielleicht mal für Leute, die das gerne machen wollen, wie kommt man denn überhaupt in diese Richtung rein?
Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es gibt für ganz wenig im Leben Rezepte und ich habe für das auch leider keins. Mhm. Außer, dass ich den Eindruck habe, dass, was ich mit Leidenschaft mache, da kommen dann Dinge auch auf mich zu. Also ich habe mich nicht beworben beim Hessischen Rundfunk oder bei irgendeinem Radio. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das kann oder dass mich da jemand für auswählt. Das war tatsächlich einfach so, dass als ich noch in Frankfurt gelebt habe, ich eines Abends auf einer Party vom Literaturhaus diesen Alf Menzer eben kennengelernt habe. Mhm. Und er mir dann erzählt hat, dass er der Literaturchef vom HR2 Kultur ist. Und ich habe ihn dann norddeutsch liebevoll angeraunzt, wie das denn sein könne, dass so wenig Literatursendungen im Öffentlich-Rechtlichen leidenschaftlich sind und warum so viele von diesen entweder Radio- oder auch Fernsehsendungen mir als totale Buchliebhaberin Bücher eher vergällen als ans Herz legt. Ich würde das nicht verstehen, warum das immer alles so langweilig und abtörend sein
muss. Das stimmt, ja.
Und da hat er mich dann angeguckt, ein wenig gestutzt und hat gesagt, dann mach's halt besser. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann komm noch mal zum HR und wir überlegen, wie wir es zusammen machen können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich ziehe morgen nach München. Und er so, na, das kann ja halt werden. Und dann haben wir aber uns, ich bin dann nach München gezogen und wir haben uns dann im Laufe von einem Jahr 3-mal getroffen in Hamburg, in Frankfurt und haben verschiedene Sachen ausprobiert, hatten auch über einen YouTube-Kanal und Gedanken gemacht, aber es ist einfach todlangweilig, 2 Leuten 30 Minuten beim Reden zuzugucken. Und haben also unterschiedliche Formate ausprobiert und nach einem Jahr haben wir dann gesagt, so jetzt Schluss mit probieren. Jetzt gehen wir einfach mit dem, was wir jetzt zuletzt mal aufgenommen haben, auf Sendung und gucken, was passiert. Und genauso haben wir es gemacht und seitdem verändern wir hin und wieder mal was am Format und machen das beide praktisch nebenbei. Also wir treffen uns immer am Wochenende, um das aufzunehmen. Er kommt dafür dann auch am Samstag oder Sonntag in den Sender, weil ich halt aus Hamburg anreise und das nur am Wochenende schaffe. Das heißt, wir treffen uns dann, gehen direkt ins Studio. Da wird auch nicht geschnitten. Wir nehmen das eine halbe Stunde auf, dann quatschen wir noch eine Viertelstunde privat und dann setze ich mich wieder in den Zug und fahre zurück nach Hamburg und 2 Tage später wird es dann gesendet. Mhm. Und das machen wir jetzt so. Und seitdem ich das mache, und dann ist so erstmal 2-3 Jahre gar nichts passiert, weiter sonst. Und so vor zwei, drei Jahren fing dann an, erstmal Buchhändler zu fragen, ob ich nicht auch meine Lesung moderieren könnte. Und dann kam der Lothar Ruske in Frankfurt und hat den HR gefragt, sag mal, habt ihr nicht einen Moderator für meine Krimi-Nacht? Der vorige ist jetzt abgesprungen und ich brauche jemand Neues. Und dann hat der Alf gesagt, nimm halt die Mimi. Und schwupp hatte ich dann während der Frankfurter Buchmesse 8 Autoren an einem Abend, jeder 20 Minuten. Das ist was ganz anderes, ne? Das ist auch echt eine andere Herausforderung. Ja, und so wächst und gedeiht das gerade. Ich kann auch gar nicht sagen, wo das weiterhin führt, aber ich mache das einfach mit großer Lust und Leidenschaft und kann einfach alle nur ermutigen, macht das, was euch am Herzen liegt und dann passieren ganz wunderbare Dinge.
Das glaube ich auch, ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass es so ist, dass du es nicht erzwungen hast, weil ich glaube, diejenigen, die jetzt mit Biegen und Brechen, weiß ich nicht, die Medien wollen oder was auch immer sie wollen, ohne die Leidenschaft dahinter, da entstehen dann eben die Formate, die nicht so viel Spaß machen, habe ich das Gefühl, weil sie dann plötzlich in ihrem Beruf gefangen sind.
Ja, das will ich keinem unterstellen. Also ich hoffe, dass Leute im literarischen Quartett auch Leidenschaft haben, aber mich erreichen sie damit selten.
Ja, richtig,
es gibt vielleicht auch unterschiedliche Leidenschaften.
Ja, ja, das stimmt, ja. Da ist immer alles.
Aber es ist ja auch eine Leidenschaft.
Jetzt bist du mir gerade jetzt wieder kurz davon geflogen. Jetzt habe ich gerade nichts gehört. Bist du noch da?
Ich habe einfach nur gewünscht, dass auch du mit dem, was du tust, in der Buchwelt weiterhin Freude und Erfolg hast.
Ach so, danke, ja, klar. Ist aber auch, gebe ich dir auch recht, es ist jetzt nicht so, dass ich damit irgendwie Geld verdiene, aber kommen auch immer Erlebnisse, die einem dann irgendwie so ums Eck stolpern, dadurch, weil man irgendwo drin ist. Und das ist das Schöne daran. Das macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und da ergibt sich immer wieder mal was. Also, dass man dann mal, weiß ich nicht, gerade auch mit Podcast irgendwelche Schriftsteller interviewt und solche Geschichten oder eben jetzt dich auch heute und dann auch andere Sachen, die so passieren. Und das, finde ich, hält es dann immer gut am Leben. Ich finde es unwahrscheinlich spannend und ich kann, wie gesagt, auch nur jedem raten, dass er einfach leidenschaftlich das macht, was er am liebsten Spaß hat. Und ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, dass es geklappt hat. Es war bei uns beiden ja ein bisschen kurzfristig und wackelig.
Wackelig eher vom technischen her, aber ja,
wir richtig, haben es geschafft. Genau, und es war auch vom Ausmachen her ziemlich kurzfristig. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Eine schöne, gute halbe Stunde und ich wünsche dir alles Gute und noch viel Spaß mit deinen. Dankeschön und viel Spaß mit deinen beiden Berufswelten. Möge dann die spannendere Welt irgendwann gewinnen.
Die spannendere ist ja sowieso die Realität.
Ja, richtig, genau.
Also, ja, dir und allen Hörern von dir auch. Ne? Lest weiterhin schöne Bücher und verbreitet sie.
Alles klar. Ja, also in dem Sinne. Vielen herzlichen Dank.
In dem Sinne.
Ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht hört oder sieht man sich ja irgendwann mal in dem Genre oder Branche.
Ja. Das hoffe ich auch. Genau. Alles klar. Danke für das nette Gespräch.
Ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Around the world. For direct contact, please use